Tische.
Arno.
Hallo Eugen, bin heute ein bisschen heiser.
Faule Ausrede für die sexy Stimme. Das ging nämlich jetzt wirklich von 0 auf 100. Plötzlich nach dem Aufnahmebutton war schon die sexy Stimme da. Bewundernswert. Ja. Also, ja, da sind wir wieder. Wir haben nicht ganz den Monatsrhythmus eingehalten, aber ehrlich gesagt.
Haben wir nicht?
Nein, nicht ganz.
Vor vier Wochen noch die wunderbare Folge von dir und Aurelia?
Stimmt. Insofern haben wir auch den, ich muss es dann im Nachhinein eine Liste anschauen, aber es ist ja auch nicht so wichtig, weil es ist immerhin schon die 13. Folge und das macht mich schon glücklich, dass wir so einen langen Atem haben. Das ist jetzt 1,5 Jahre Arno Eugen Podcast.
Jo, Mai ist denn schon Weihnachten?
und Weihnachten, also das ist die Weihnachtsfolge. Ein ja. Geschenk an uns und an alle, die uns zuhören. Und was machen wir heute? Wir lesen oder, ja, also Arno, ich hoffe, du hast ihn auch irgendwann wieder gelesen, aber wir besprechen einen Text
von
Arno, den ich jetzt auch gelesen habe, mit dem wunderschönen Titel A Proximity to Death, to Overwhelming Madness, ein Zitat. Kannst du gleich nachher sagen, wo das her ist. Ich vermute aus dem Horrorspiel Outlast, weil es geht um das Horrorspiel Outlast und die Stigmatisierung psychischer Störungen.
Ja.
Also das wäre unser Hardwork-Teil, den wir besprechen. Da würde ich schauen, dass ich vor allem dich reden lasse, weil immerhin sind die Gedanken von dir und stellen nur hin und wieder Fragen. Im Softwork reden wir wieder über die Spiele, die wir gespielt haben, Serien, die wir geschaut haben, Bücher, die wir gelesen haben. Bei mir ist das vor allem Clair Obscur. Kann ich auch erklären, wie ich dazu kam, das Spiel zu spielen. Weil ich glaube, sonst, wenn wir nicht unsere Spielerunde gehabt hätten, hätte ich das Spiel für die nächsten Jahre noch nicht angerührt. Und schließlich in der Antragserotik geht es gar nicht so sehr um die vielen Anträge, die wir gerade vorbereiten.
Viele
sondern um etwas Konkreteres, nämlich einen Call for Articles von mir und der Lena Falkenhagen zu Ideengeschichte im schwarzen Auge. Gut, also das wär's. Wir haben uns heute zu Weihnachten geschenkt, dass wir nicht brutal die 60 Minuten versuchen einzuhalten. Unter 120 Minuten wäre gut, weil ich muss noch andere Sachen auch machen und wie ich dich kenne, Arno, du auch. Und dann haben wir ja auch noch Familie und Hunde.
Und Anträge.
Ja, genau, ich gehe nachher nämlich wirklich auch gleich wieder ans Antrag schreiben. So, let's start. A Proximity to Death. To Overwhelming Madness. Wo ist das Zitat her?
Das Zitat ist aus Outlast. Das ist ein Surprise. Horrorspiel aus dem Jahr 2013. Ich habe auch schon hier und da über das Spiel geschrieben, in anderer Form, unter anderem auch mit dem Stefan Simond. Und hier, das ist quasi eine Verschriftlichung von einem Vortrag, den ich ich glaube, 2 Jahren in Berlin gehalten habe, zu einer Tagung zum Thema Mental Health in Literatur, Populärmedien und Medizin. Dazu ist jetzt der Tagungsband erschienen, herausgegeben von Marcella Fassio, die da ganz tolle Arbeit geleistet hat. Und und ich habe das vor allem deshalb vorgeschlagen, weil ich überlege gerade so ein bisschen zum ersten Mal ernsthaft, das in Monographieform zu pressen. Und ich habe hier in diesem Artikel 3 theoretische Vektoren in den Raum geworfen, die mit plus vielleicht 1-2 anderen noch dann so ein Grundgerüst für so eine Monographie zu Krankheiten in digitalen Spielen anbieten könnten.
Das fände ich sehr cool. Also das musst du unbedingt machen, das Buch jetzt dazu schreiben. Ist überhaupt so. Ich würde sagen, jetzt ist ja auch Jahreswechsel und gute Vorsätze sind angesagt. Und mein guter Vorsatz für mich, und den gebe ich dir jetzt einfach auch mit, Bücher schreiben, keine Papers mehr. Oder ein Buch schreiben, wir müssen ja auch nicht übertreiben.
Ja, ich habe im Moment 26. noch ganz viele Paper versprochen, du wahrscheinlich auch.
Nein, nur noch eins.
Ha, ja, ich werde besser. So 3-4, glaube ich, die ich also in den nächsten 6 Monaten, sage ich mal, schreiben muss.
Nein, bei mir ist es nur eins und dann Buch. Und das Buch wäre nämlich, finde ich, auch sehr schön. Und das ist, ja, also wirklich mach es, weil das Thema ist deins. Und in meiner Wahrnehmung wird auf Bücher doch schneller zurückgegriffen, merke ich auch bei der Recherche. Papers findet man schneller online, aber die Sachen, die man eher zitiert, sind Bücher, weil da auch die Gedanken länger ausgebaut sind. Egal, ich möchte jetzt nicht da monologisieren, sondern gehen wir wieder zurück. Outlast war witzigerweise nicht in unserem Horror Game Politics Projekt drin. Also es war in der Liste.
Nein, wir haben eine Analyse dazu.
Also, aber gut, dann andersrum. Es gibt eine Fallstudie zu Outlast auf dem Blog auch hgphypothese.org vom Arno. War das erste Mal, dass du Outlast gespielt hast?
Ja, schon. Ich habe es jetzt auch für den Artikel nicht nochmal gespielt, weil es mir zu unheimlich ist. Es ist halt nur schon krass, aber ich habe dann eben auch sehr viel auf so kommentarlose Let's Plays und so zurückgegriffen, um so die Erinnerungen nochmal ein bisschen herauszuholen. Gerade bei so Inhaltsanalysen ist ja vieles auf Ästhetiken, auf Narrative und so konzentriert. Deswegen geht das relativ gut. Und das, was das Gameplay angeht, das hatte ich noch ziemlich gut in Erinnerung.
Die Panik war noch da.
Die Panik ist noch da. Es gibt auch da ganz tolle Videos von Leuten, die dann quasi in den Bildschirm schreien, wenn dann die irren Insassen auf einen losgehen und so.
Vielleicht bevor wir in die Theorie uns reinwerfen, also dein Text teilt sich in den theoretischen Vorteil, wo du diese drei Vektoren vorstellst und dann es anhand von Outlast durchexerzierst. Oder weißt du was, ich überlasse dir die Wahl. Willst du jetzt schon Outlast vorstellen oder sollen wir erstmal ein bisschen über Theorie reden? Dann stellst du Outlast vor und dann machen wir, willst du es so wie im Paper machen?
Nö, ich kann jetzt ganz kurz sagen, worum es in dem Spiel geht und dann gucken wir, was passiert. Also Outlast, wie gesagt, ist ein Spiel aus 2013 und 2013, wir erinnern uns, es war der Höhepunkt der Whistleblower-Hysterie in den Medien mit Snowden und wie hieß nochmal die Plattform, über die immer schön...
WikiLeaks,
genau. Ich habe schon, schau, das ist schon so weit weg.
Ich habe Snowden dafür total vergessen, muss ich gestehen.
Ja, der wohnt jetzt doch in Moskau, oder?
Diese, weißt du was, bevor wir da weiterreden, googeln wir ein bisschen.
Du gehst zurück. Da habe ich jetzt den historischen Hintergrund. Aber das ist jedenfalls so ganz grob auch der zeithistorische Hintergrund, vor dem das Spiel erschienen ist, muss man vielleicht mitdenken. Das erklärt nämlich auch, warum man einen Whistleblower spielt. Beziehungsweise einen Journalisten, der aufgrund eines Whistleblowers nach, ich glaube, Montana in eine ehemalige Psychiatrie einsteigt des Nachts. Also wie immer dieses klassische im Horrorspiel, da wo es dunkel und schrecklich ist, da laufen die Leute erstmal hin. Und wie sollte es anders sein? Die Psychiatrie ist mitnichten verlassen, sondern es blüht das wahnsinnige Leben darin und es stellt sich eben heraus, es gibt eine, wie immer in solchen Spielen auch, Evil Corporation, die dort Experimente an Menschen durchführt, die sowas wie eine Art Supersoldaten erschaffen will, indem sie einen Schwarm von Naniten, also so Nanorobotern, entwickelt, mit denen, der dann von bestimmten Personen kontrolliert werden kann, was eine furchtbare Waffe ist und so weiter und so fort. Also diese ganzen klassischen Narrative, Mad Science, Evil Corporations, die spielen eine ganz große Rolle. Und es gibt sogar natürlich auch den Erfinder dieser Technologie, was natürlich ein Nazi-Wissenschaftler ist, der dann der über die Operation, wie heißt es, Operation Paperclip, dann nach dem Nationalsozialismus in die USA gekommen ist, CIA und so weiter.
Das, glaube ich, sollten wir kurz vorstellen. Machst du das, Arno?
Machst du das ruhig, sonst rede ich ja die ganze Zeit.
Ja, also Paperclip war, gut, jetzt habe ich mich auch nicht nochmal eingelesen, aber kurz zusammengefasst, im Kalten Krieg, also es ging ja schnell mit Konflikt weiter nach dem Zweiten Weltkrieg, also von den Nazis wurde dann plötzlich innerhalb weniger Wochen, Monate, Tage der Erzfeind der Kommunismus wieder und die Sowjetunion. Und dann hat man gemerkt in den USA, dass es da ja einiges an Potenzial gibt in Deutschland, das man verwenden könnte. Also nicht nur in den USA. Ich weiß auch nicht mehr, wer angefangen hat. Das ist, glaube ich, relativ zeitgleich geschehen. Also je nachdem, in welcher Besatzungszone man war, als deutscher verrückter Wissenschaftler, wurde man dann angeheuert von der Seite. Und Ich weiß es nicht, für mich ist die Figur von Werner von Braun, der ja auch das Raketenprogramm der USA mit initiiert hat. Ich weiß nicht, ob der aus diesem Projekt da ist, aber ungefähr in diese Richtung geht es. Und das waren, also da wurden auch einige durchaus belastete WissenschaftlerInnen dann einfach in den Dienst des in der Sowjetunion in den Dienst des Klassenkampfes und in den USA in den Dienst des Kampfes für die Freiheit vor den Wagen gespannt. Und also das ist auch ein sicher populärkultureller Mythos geworden. Und was halt vor allem davon geblieben sind, sind die wahnsinnigen Nazi-Wissenschaftler, die dann auf die Gesellschaft in den USA freigelassen werden. Wie der Doktor, ich nehme an, er ist Doktor.
Ja, ist er. Dr. Rudolf Gustav Wernicke.
Okay. Erzähl mal von Dr. Wernicke.
Ja, du hast ja jetzt schon viel gesagt. Der ist eben über diese Operation Paperclip zur eben Murkoff Corporation, das ist die Evil Corporation, in die USA gestoßen. Und es sind dann zum Beispiel die Erfahrungen Wernickes mit dem Holocaust, die überhaupt diese Technologie ermöglichen, der nämlich davon ausgeht, dass man einen gewissen Wahnsinn braucht, was ja schon an sich ziemlich hanebüchen ist, damit ja diese Technologie überhaupt aktiviert und gesteuert werden kann.
Genau, weil es sind ja Opfer, die das steuern oder Opfer von seinen Experimenten, die eben traumatisiert werden müssen zuerst, damit sie dann funktionierende Nanobots
werden bewusst traumatisiert und dem persönlichen Horror ausgeliefert, und aus diesem Trauma heraus wird dieser sogenannte Wall Rider aktiviert und gesteuert, und das ist dann eben eine ganz furchtbare Waffe, die ja dann da rumfliegen kann und die Menschen umbringen kann und so weiter. Und Miles Upshur, das ist dieser Journalist, der hat eben gehört, dass obskure Experimente eben in dieser Psychiatrie stattfinden, und ist dort eingebrochen, und dann entwickelt sich im Laufe seines Einbruchs, er kann natürlich nicht wieder raus, so ein bisschen dieses Narrativ, dass er nach und nach ganz klassisch Dokumente, Akten und so weiter findet, in denen die genau diese Prozesse geschildert werden, trifft dann sowohl auf furchtbare, wahnsinnige Insassen, die ihn dann angreifen wollen, aber eben auch solche, die eigentlich nur dagegen stehen und irgendwas vor sich hin murmeln oder die eben auch Informationen von sich geben. Und am Ende ist dann nicht ganz klar, als er ausbrechen will, ob auch dieser Prozess der eigenen Traumatisierung dann, also von Miles Upshur, weil er eben so viele schreckliche Dinge sieht, dazu führt, dass er möglicherweise selbst zum Träger dieses Wall Riders wird.
Ah, nur ganz kurz zur Einordnung des Spiels auch. Ich habe es nur mal angefangen, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja kein First-Person- oder Third-Person-Shooter oder überhaupt Action-Game, sondern man ist unbewaffnet.
Genau, also es ist ein First-Person-Survival-Horror-Game. Ja, das macht natürlich auch die Spannung und den Horror eben in diesem Spiel aus, dass du eigentlich außer einer Taschenlampe gar nichts hast, keine Taschenlampe, sondern eine Kamera mit Nachtsichtgerät, und dafür musst du dann eben ja Batterien und sowas suchen.
Yay! Ich liebe Batteriensuche im Spiel.
Ja, und wie viele Batterien auch in so einer Psychiatrie überall verteilt rum. Wahnsinn.
Okay, gut, du hast die Bühne vorbereitet. Dann werfen wir uns doch in dein theoretisches Gerüst rein und die drei Vektoren, die da sind. Und das lasse ich schon dich vorstellen.
Also ich habe mir für diesen Beitrag oder auch damals für diesen Vortrag überlegt, eigentlich kann man das Ganze unter drei Vektoren betrachten, die schon zusammenhängen, aber die das Ganze aus verschiedenen Perspektiven sozusagen rahmen. Das eine ist das kollektive Gedächtnis. Das ist ja auch was uns ständig eben in unseren Forschungen ja auch dir über den Weg läuft. Also das einfach über Diskurse in Computerspielen, ja, bestimmte Formen von Erinnerungen, von Kultur, von ja, gesellschaftlichen Annahmen und Wissensformationen über solche Spiele transportiert werden. Das ist sicher ein Punkt, der hier ganz wichtig ist. Also eben, wenn dann solche Sachen wie Operation Paperclip oder andere Sachen kommen oder überhaupt ja die Psychiatrie als Setting, da kann man dann eben sehr viele Annahmen und ja, kollektive Betrachtung von Psychiatrie und von psychologischen Störungen und Krankheit und so weiter, ja, herauslesen.
Bleiben wir dann gleich bei dem Anpunkt, weil jetzt bist du schon ein bisschen ausführlicher geworden. Also ja, merken wir uns einfach vor, es gibt nachher noch zwei andere Vektoren, auf die gehen wir ein, aber dann machen wir doch den jetzt gleich. Also du hast schon einiges angesprochen, auch anhand des Spieles, kollektives Gedächtnis, wir haben diese kalte Krieg-Nachkriegszeit, wir haben den Holocaust, auch mit den Traumata und den wissenschaftlichen Experimenten der NS-Medizin, und wir haben die Psychiatrie. Psychiatrie ist ja überhaupt so ein Thema, an dem du mehr dranhängst. Ich versuche mich jetzt zu erinnern, du hast auch ein paar Filme zitiert. Also es ist ja dieser Topos des Irrenhauses, und das ist ja wirklich mehr das Irrenhaus. Das ist ja nicht so sehr die Psychiatrie, wo behandelt wird, sondern wo halt die Irren gesammelt werden. Findet sich nach wie vor in einigen Filmen, meistens aber auch historisiert, oder?
Lustigerweise ist es so, also was heißt lustigerweise, wir feiern just in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum der Psychiatrie-Enquete.
Ich habe keine Ahnung, was das heißt.
Ja, die Psychiatrie-Enquete war eine Untersuchung des Deutschen Bundestages, eben 1975, die Zustände in den deutschen psychiatrischen Anstalten aufgedeckt hat und was zu wirklich umfassenden Reformen geführt hat, die eben auch dazu geführt haben, dass die Psychiatrie heute das ist, was sie ist. Also die ist eigentlich in größeren historischen Zusammenhang zu sehen von psychiatriekritischen Narrativen und Bewegungen, die so ab den 1960er Jahren aufgetaucht sind. Also auch ein ganz klassischer popkultureller Film dazu ist eben Einer flog über das Kuckucksnest. Ich weiß gar nicht mehr genau aus welchem Jahr, der ist Anfang der 70er Jahre.
70er würde ich sagen, und das ist ja auch wieder ein Buch gewesen, das verfilmt wurde.
Ja, genau, von Ken Casey.
Und ich schaue gerade oder habe gestern mit der Kathi angefangen zu schauen, Girl Interrupted, was ja auch dann perfekt dazu passt. Das ist nämlich auch, da habe ich sehr viel an Einer flog übers Kuckucksnest denken müssen.
Nochmal, also diese Psychiatrie-Enquete hat eben dazu geführt, dass Psychiatrie reformiert wurde, umfassend, dass Psychiatrie heute wirklich ein Ort ist, an dem Leuten auch geholfen wird. Und die auch diesen, ich sag mal, ethischen Heilungsauftrag versuchen umfassend umzusetzen, mit ja dem sehr starken Blick auf Autonomie, auf Patientenwürde und so weiter. Und wenn man sich aber popkulturelle Abbildungen von Psychiatrie anschaut, ist das meistens so, dass die historisiert werden. Also selbst wenn die heute spielen, sind das meistens alte Gebäude, sind das meistens von der Ästhetik her Darstellungen, die eben auch 1960 oder so sein könnten. Und es sind meistens auch Praktiken, die man heute eigentlich gar nicht mehr so findet. Also die eben Folter oder Therapien wie
Elektroschocks.
Ja, zum Beispiel in der Form jedenfalls zeigen, die menschenunwürdig ist und die Autonomie der Patienten eben total untergräbt und die rundum im wahrsten Sinne der Horror ist.
Ja.
Und ist diese genau.
Verzeihung, jetzt wollte ich gar nicht unterbrechen, aber mir ist nur gerade eingefallen, diese gezwungene Pilleneinnahme, das ist auch so etwas, was ich immer wieder sehe. Dieses, sie wollen nicht und dann haben sie alle irgendwelche Tricks, um es nicht zu nehmen, aber das ist auch so ein Topos.
So. Ja. Ja, und es ist wirklich so, auch hier ist diese Psychiatrie, in die Miles Upshur einsteigt, nach einem echten Vorbild nachempfunden worden. Das war eine Psychiatrie, ich habe gerade den Namen vergessen, in Chicago, wenn ich mich richtig erinnere.
Rede weiter, ich schaue mal nach im Text.
Zumindest von ihrer Fassade her genauso aussah. Also und die heute, glaube ich, so ein Konferenzkomplex ist oder ganz anderen Zwecken dient, die eben vor einigen Jahrzehnten stillgelegt wurde. Also die genau dieser psychiatriekritischen Reform auch erlegen ist und zum Stillstand dann, zur Stilllegung gekommen ist.
Hast du eine Ahnung, woher das kommt, dieses negative Bild der Psychiatrie, das sich so vehement und beharrlich hält in der Populärkultur? Weil es sind ja, mir fallen ad hoc auch einige Computerspiele ein mit böser Psychiatrie, von den wirklich grauslichen Psychiatrie, so wie hier und auch eigentlich in Bioshock 2 mit den Experimenten und so, bis zu dem etwas perfideren in Alan Wake, wo wir so einen, zumindest in der Fassade her, total nicen Psychiater haben mit schönem Ausblick und sehr hotellig, aber auch der nutzt seine Patienten/Opfer aus.
Ja, in The Evil Within ist es, glaube ich, auch.
Oh ja, genau.
Das ist wirklich was, was rundum noch sehr virulent ist und sehr präsent ist. Und das ist ja schon faszinierend, weil eigentlich ja darüber auch sehr stark gesteuert wird, wie wir Psychiatrie wahrnehmen und was eben dann auch zu Stigmatisierungsprozessen stattfinden kann. Und das ist ja also ein ganz zentraler Punkt, zum Beispiel auch in diesem Spiel, den man hier auch kritisieren kann, eben, dass man dann Insassen hat, die eben nicht dort sind, weil sie geheilt werden sollen, sondern es sind Menschen, an denen Experimente durchgeführt werden, die darüber eben zu diesen, und das ist auch ganz wichtig, entstellten Monstren werden, also die durch Narben und komische Haut, also dieses Grünliche, was man dann besonders durch die Nachtkamera dann sieht und so, die dann ganz unmenschlich wirken.
Und dieses, das ist ja sowas unmenschliche, ganz Altes, dieses Unmenschlichkeit nicht nur im Geiste, sondern sie müssen dann auch so aussehen. Das ist ja wirklich, ich weiß nicht, aus welcher Periode der Menschheitsgeschichte das ist, aber wahrscheinlich schon früher. Aber diese Gleichsetzung von hässlich und böse hat man da wieder ganz stark wieder.
Genau, das Abjekte. Dieser Zusammenhang wird ganz, ganz stark hier hergestellt und das ist auch ein zentraler Punkt, den man wirklich bei diesem, eigentlich bei fast allen Horrorspielen, die sich mit psychischer Krankheit, psychischen Störungen befassen, ankreiden kann. Außer man hat dann so Spiele wie zum Beispiel Hellblade: Senua's Sacrifice, wo dann wirklich dezidiert die Perspektive der Erkrankten gesucht wird. Aber sobald quasi der Blick von außen auf solche Charaktere gelenkt wird, ist das meistens eigentlich eine stigmatisierende Perspektivierung.
Jetzt sind wir eigentlich schon fast bei deinem zweiten Vektor, bei Normalisierung und Normalismus. Ich würde aber gern trotzdem noch zu den kollektiven Gedächtnis fragen, wo kommt das wirklich her oder warum wird das noch immer so befeuert, die böse Psychiatrie? Also ich vermute ja doch hinter den meisten Erinnerungsorten, Mythen, irgendeine Funktion, aber gerade dieses Psychiatrie-Kritische, das ich zum Beispiel gemerkt habe, auch in meiner Familie einfach sehr stark, war so ein bisschen unbewusst, dieses erstmal das skeptisch sein. Ich meine, ne, Grundskepsis ist was Gutes, aber die Frage ist, was befeuert diese Skepsis? Und gerade bei Psychiatrie, dieser Verdacht, dass eigentlich Psychiater und Psychiatrinnen uns ausnutzen. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt von dieser Grundangst kommt des Menschen, dass plötzlich da das Unbewusste angezapft ist auch schon wieder falsch, untersucht wird, vor dem man selbst dann auch Angst hat und dann die Angst, man verliert die Kontrolle über sich selbst. Aber warum ist die Psychiatrie so schlecht, sich da ein positiveres Bild in der Populärkultur zu machen? Warum übernehmen wir etwas, was eigentlich eins zu eins den Vorwürfen von Scientology entspricht zum Beispiel?
Also ich glaube, es ist dieser, eben was du schon ein bisschen so angedeutet hast, diese Mischung aus Kontrollverlust, also Autonomie spielt ja eigentlich in allen Spielen grundsätzlich eine große Rolle. Und dann, wenn es um Krankheiten oder um den eigenen Körper geht, noch mal mehr. Ja. Also das ist auf jeden Fall auf der einen Seite ein Punkt. Und das andere ist, glaube ich, auch, hat sehr viel mit der Moderne zu tun. Also die Moderne als die Ära, in der das Rationale ganz, ganz stark in den Vordergrund gedrängt wird und in der alles kontrolliert sein muss und alles in der eigenen Macht liegen muss. Und Psychiatrie ist im Prinzip für beides, also Autonomie und Ratio, die Umgebung, in der beides so ein bisschen entkoppelt wird. Okay. Und man sowohl nicht seiner selbst Herr ist, also insbesondere, wenn sie so negativ dargestellt ist, aber man eben, es besteht dann auch immer die Angst, dass man so endet. Und jetzt habe ich die zweite Hälfte von meinem, was ich sagen soll.
Die erste Hälfte ist dafür sehr gut. Also das finde ich ist ein sehr spannender Gedanke.
Also ich glaube, es ist diese Kombination aus Moderne und Autonomie-Denken und auch dem, was man ja auch immer lernt. Also dass die eigene Würde und das eigene Self-Empowerment ja auch ganz wichtig ist, um in dieser aktuellen modernen Gesellschaft bestehen zu können.
Das finde ich ein guter Endgedanke für den ersten Vektor. Machen wir noch die zwei nächsten. Also Normalisierung hast du auch schon ein bisschen angesprochen mit diesen, der Normalkörper ist der schöne Körper, der ist gesund und unverrückt.
Ja.
Das ist das Gegenteil von verrückt. normal. Und den nicht normalen Körpern, wo man auch gleich erkennt, was da falsch ist. Also es geht darum, vorzugeben, was ist normal und was nicht. Wie macht das dieses Spiel?
Du hast es eigentlich schon angesprochen. Also Normalismus ist ein Konzept, das ein Literaturwissenschaftler aus Deutschland, Jürgen Link, entwickelt hat. Und er unterscheidet eigentlich zwischen zwei Formen von Normalismus. Das eine ist der Protonormalismus, der eben ausdrückt, dass durch Diskurse, durch dispositive Institutionen und so weiter Normalität vermittelt wird. Und das hat man zum Beispiel auch ganz stark in der Medizin, wenn man zum Beispiel Krankheit anhand von Biostatistiken definiert. Also alles, was sozusagen in der gaußschen Normalverteilung in der Mitte ist, ist normal und die Ränder, die sind das, was das Anormale ausmacht. Die sind das Krankhafte dann. Und gerade dieser Protonormalismus führt eben zu Stigmatisierung, weil er eben sehr stark sagt, diese Annahmen von was normal ist und was nicht, die sind unverrückbar. Es gibt ganz feste Annahmen. Und dann gibt es eben, was eher die Spätmoderne ausmacht, flexibel normalistische Einstellungen, die das Ganze so ein bisschen aufweichen. Also, dass Normalität anders definiert wird, vielleicht auch aus einer sehr subjektiveren Perspektive und nicht aus diesem von außen auf etwas schauen, sondern dieses Normalfeld, nennt Link das dann, ja, als etwas betrachten, das zwar diskursiv entwickelt wird, aber eben historisch kontextualisiert zu erklären ist und sich immer wieder verändert und sehr fluide ist. Und im Spiel trifft eben eigentlich der flexibel normalistische Miles Upshur, der so ein sehr aufgeklärter Typ ist, der ja auch die Wahrheit immer herausbringen will und vermitteln will als Journalist, der dringt eben in ein extrem protonormalistisches Umfeld ein. Also man hat dann eben die Psychiatrie, ganz klar ist. Wo alles ganz klar ist, wo auch dem Spieler ganz klar ist, oh, da kommt ein riesiger, vernarbter Wahnsinniger auf mich zugestampft und schreit sinnlose Sachen auf mich ein. Vielleicht gehe ich doch mal besser und verstecke mich im nächsten Kleiderschrank oder so. Und allein dadurch, dass auch der Miles Upshur im Prinzip die Position des Spielers auch einnimmt, also es wird angenommen, wir als Spieler haben eben auch seine Werte, wir identifizieren uns wörtlich mit ihm und wir werden eben mit dieser Welt konfrontiert, die ja extrem schwarz und weiß ist, beziehungsweise grün und schwarz mit ein bisschen rot dazwischen.
Weil Nachtsicht gerät.
Ja, genau. Und hier werden dann eben genau diese Werte vermittelt, die den Wahnsinn als etwas Negatives darstellen. Und man muss sich dann eben fragen, will das Spiel eher empathisch sein, was es an manchen Stellen andeutet, also wenn du dann solche Akten findest, was alles mit den Leuten gemacht wurde oder wie die da unter dieser Situation auch leiden. Oder will sie eben protonormalistisch kommunizieren und sagen, okay, für das Spiel oder für die Spielmechanik ist es eigentlich einfacher, wir machen das Böse auf der Seite und das Gute auf der Seite des Spielers. Und aus dieser Spannung heraus kann man das Spiel dann auch sehr, sehr schön so ein bisschen auseinandernehmen.
Quasi ein bisschen ludonarrative Dissonanz auch.
So wie bei definitiv, den,
gewaltkritischen Gewaltspielen.
Wobei eben dieses Reflektierende, das findet fast ganz im Hintergrund statt. Das ist ja auch was man ganz oft findet. Es wird dann schon versucht, so eine Background-Story aufzubauen, die dann nachvollziehbar ist, aber die letztlich, und das merkt man eben daran, dass der Wahnsinn, also Wahnsinn als, darf man nicht verwechseln mit psychischer Störung, sondern Wahnsinn als diskursives Konstrukt hier so dermaßen präsent ist, als das verkörperte Böse, dass es einfach eindeutig eine stigmatisierende Position eigentlich einnimmt.
Das finde ich, rappt das auch sehr gut ab. Das heißt, es bliebe uns noch dann dritter Vektor, der in Wirklichkeit zwei sind, oder? Es sind ja zumindest teils dann auch im zweiten.
Ja, ich habe so ein bisschen differenziert.
Selbstoptimierung, genau. Und Technologien des Selbst, genau. Technologien des Selbst und Selbstoptimierung in dieser Reihenfolge.
Also Foucault hat ja dieses Konzept der Biopolitik.
Du hast einen Satz mit Foucault hat ja angefangen. Ich weiß nicht,
ja, ob das ich das zulassen darf. Das Jahr geht zu Ende, Weihnachten und so.
Ja, genau. Jetzt auch ein bisschen Foucault und Genau. Ja, und der
Reda. Luhmann hatten wir ja, glaube ich, auch schon. Nee, hatten wir wahrscheinlich noch nicht. Kommt aber natürlich auch im Text vor.
Luhmann kommt natürlich vor, aber Luhmann darfst du. Der ist wichtig für dich. Aber so Foucault zwischendurch reinwerfen, das ist.
Ja, aber ich muss Foucaultchen nennen, weil er einfach dieses.
Also Konzept Foucault hat ja. Jetzt machen wir diese Parenthese zu, du red einfach weiter.
Also bitte. Foucault hat ja dieses Konzept der Biopolitik als erster entwickelt oder eher in den Raum geworfen und dann haben es andere weiterentwickelt. Und Biopolitik ist das, was man als Umgang einer Ordnungsmacht mit dem Leben beziehungsweise mit den Körpern, mit den Menschen bezeichnet. Also man hat dann eben zum Beispiel ganz dezidiert top-down biopolitische Entscheidungen, die zum Beispiel die Infrastruktur von Städten betreffen. Haben wir eine Kanalisation? Wenn ja, erhält das die Gesundheit der Menschen eher, als wenn wir keine haben. Zum Beispiel das ist so ein ganz, ganz basic Beispiel. Wir haben dann eben auch sowas wie Versicherungspflicht in Deutschland, in Österreich und dass Leute eben krankenversichert sein müssen. Und das ist so ein, sind solche Entscheidungen, die dazu führen, dass Menschen natürlich aus Sicht der Moderne viel effizienter arbeiten können, viel besser ihre Rolle in der Gesellschaft ausführen können und ja in diesem kapitalistischen System ihre eigene Rolle ja effizient ausführen können. Und das ist die eine Seite und dann haben wir auf der anderen Seite eben Technologien des Selbst, aber eben auch diese Bewegung aus den Technologien des Selbst zur Selbstoptimierung. Was bedeutet, wie gehen wir selber mit unseren Körpern um? Das ist etwas, das vermittelt wird, das einem beigebracht wird. Ihr habt die Verantwortung für euren Körper. Wenn ihr zum Beispiel nicht auf euch aufpasst, kann der Versicherungsschutz, den wir euch anbieten, zum Beispiel nicht so umfassend sein wie für Leute, die total healthy sind und nur einmal in der Woche Fleisch essen und fünfmal in der Woche laufen gehen. Und wenn ihr nur vom Fernseher rumhängt, dann seid ihr selber schuld. Ihr seid für euch selber verantwortlich. Und diese Technologien des Selbst, also ein ganz schönes Beispiel dafür sind eben zum Beispiel Smartwatches, wo dann jeder jeden Tag drauf guckt, habe ich jetzt meine 12.000 Schritte gelaufen oder nicht, die eben auch diese Disziplinierung des eigenen Körpers sozusagen vorantreiben. Und das läuft dann eben schon in so einem Punkt, der ja eben ganz, ganz stark, vor allem in den letzten 10 Jahren geworden ist, nämlich die Selbstoptimierung. Also diese Selbstoptimierung, die dazu führt, dass eben jede Facette des eigenen Körpers immer weiter verbessert wird, sei es von der Psyche. Ich meine, du hast vorhin selbst bei dir schon angesprochen, du hast verschiedene Coaching-Sachen schon gemacht, die einem dazu dienen sollen, dass man selber auch mit diesem überkomplexen Alltag besser umgehen soll, bis eben zum Körper. Jeder geht ins Fitnessstudio, will dann auch den Körper entsprechend ästhetisch aussehen lassen. Die ästhetische Chirurgie ist ja ein Wirtschaftsfaktor, der es vor 20 Jahren eben noch nicht war und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen, die kommen da zusammen und auch digitale Spiele, die setzen das ja eben genauso um, indem wir zum Beispiel Spiele haben, die durch Upleveln und so weiter dafür sorgen, dass die eigene Figur im Spiel immer besser werden soll, immer größere Waffen kriegt, immer weiter springen kann. Also diese ganzen Diskurse werden auch über Popkultur eben wieder mal vermittelt. Und das ist dann die eine Seite der Medaille, muss man sagen. Und Computerspiele betrachten dann oder nutzen dann die andere Seite der Medaille, indem genau dieses Selbstoptimierungsding, das ja auch wieder mit sehr stark mit Autonomiedenken zu tun hat, ich behaupte mich in dieser Welt, indem man genau das durch Krankheitsnarrative sozusagen untergräbt.
Gib mir ein Beispiel dafür.
Also jetzt nicht aus Outlast wäre es natürlich zum Beispiel Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, eben der durch
Tuberkulose. Man höre sich die Folge an. Ich glaube, das war die Folge 10, oder? Bei uns?
Kann sein.
Das war die Folge 10, ja.
Wo eben auch über Spielmechaniken dafür gesorgt wird, dass die Figur immer schwächer wird und immer mehr ja, an der eigenen Krankheit auch leidet und entsprechend auch immer größere Schwierigkeiten hat, seinen Platz in der eigenen Umwelt zu behaupten. Und hier ist es jetzt so, also in Outlast, jetzt muss ich mal gerade selber im PDF dahin springen, auch hier ist es ja so, dass ja auch diese Technologie, die hier genutzt wird, ja dazu spüren soll, dass man einen perfektionierten Körper hat. Aber gleichzeitig ist es ja durch diese Experimente auch so, dass diese Leute eben genau das Gegenteil erleben. Also der Körper wird entstellt, sie sind nicht mehr Herr ihrer selbst, sie sind ja Gefangene wortwörtlich in dieser Psychiatrie. Also da hat man zum einen mal diesen Gegensatz und das andere ist dann Miles Upshur, der eben eigentlich die ganze Zeit durch dieses Spiel läuft und versucht, Schaden von sich abzuwenden. Also er versucht genau das Gegenteil. Er ist mit sich selbst eigentlich voll okay, aber er will eben überleben und will nicht, dass er eben genauso endet wie eben diese Insassen. Und ist im Prinzip genau das Gegenteil einer Optimierung, sondern der Versuch der Schadensbegrenzung. Am Ende ist eben durch diesen Nanitenschwarm, der über ihn herfällt, genau das Gegenteil angedeutet. Also er wird quasi im Prinzip zwar vielleicht optimiert, oder aber nicht von sich selbst, sondern er wird eben in ein Gefüge eingezwungen, in dem er ja total heteronom agiert. In dem das, was ihn als Miles Upshur ausmacht, total untergraben wird.
Letzte Frage dazu. Hast du Outlast 2 gespielt, habe ich mich gerade gefragt, weil das, wenn mit den offenen Enden, kannst du uns das auch nicht beantworten.
Hast du es gespielt?
Nein, also ich habe Outlast 1 angefangen, wie viele unserer Spieler von der Longlist für das Horror Game Politics Projekt, und bin dann aber auch da nie weitergekommen. War dann sehr froh, dass du das übernommen hast.
Ja.
So, dann also nochmal als Hinweis, der Artikel ist auch online verfügbar, glaube ich. Also
ja,
ich
auch Open Access, genau. Gekriegt.
Genau, als Open Access, weil die Frage war, ist es nur über diese Repositorien? Nein, er ist offiziell verfügbar. Nehme ich an, dann allen anderen Artikeln aus dem Sammelband auch. Ja. Bitte erinnere mich nochmal an den Titel vom Sammelband, den habe ich jetzt
genau,
vergessen.
Genau, das wieder ist Mental Health in Literatur, Populärmedien und Medizin von Marcella Fassio.
Sehr schön.
Und es ist also wirklich ein schöner Band. Also hat relativ wenig mit Games zu tun. Ich bin da irgendwie so oft so dann der Exot, der auch dieses Thema einbringt. Aber
der Quoten-Ludologe.
Ja, aber Mental Health und Krankheit an sich, auch in Literatur und so weiter, ist einfach ein super spannendes Thema. Und wenn einen das so ein bisschen interessiert, sollte man da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen.
Und es ist erschienen, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, bei Dick Reuter, also einfach beim,
genau,
beim Verlag nachschauen.
Veröffentlicht 2026, sehe ich gerade.
Okay, also wir sind
in der
Zeit
Zukunft
voraus.
Genau.
Arno, lass uns springen von der harten Arbeit in die wundervolle Welt der weichen Arbeit. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob das auf Deutsch
die Kuschelarbeit ist.
Genau, die Kuschelarbeit. Softworks. Also, was haben wir gespielt? Wir haben gespielt Claire Obscure, Expedition 33, oder wie ich es gerne sagen würde, Expedition 33.
Du hast es bestimmt auch auf Französisch gespielt, oder?
Na, natürlich, ich spiele es noch auf Französisch. Und es ist halt ein wirklich, wirklich gutes Voice-Acting auf Französisch. Es ist, ich zerkugel mich bei sehr, sehr vielen Cutscenes.
Gut, also das ist ja auch von einem französischen Studio, oder?
Ja, Namen auch prompt wieder vergessen. Aber man kann ihm ja nicht entgehen, weil sie haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Preise bei den Game Awards bekommen.
Ja.
Also ich glaube 8 oder 9 und sind damit das erfolgreichste Spiel. Ich habe es nur so aus einem Augenwinkel mitbekommen, noch vor The Last of Us 1 oder 2. Ich meine, gut, diese Game Awards mausen sich ja erst, die sind noch nicht ganz so auf diesem akzeptierten Kanon-Niveau wie der Oscar, aber diesjährige Berichterstattung klingt das schon sehr ähnlich dazu, finde ich, zu deiner Oscar-Preisverleihung. Und das haben auch alle irgendwie damit gerechnet, das wusste man schon lange. Mir ist ja das Spiel gar nicht so aufgefallen. Es ist dann eher der ich weiß gar nicht, wer, von wem kam der Input? Oder fangen wir anders auch an? In unserem Team in Bern oder aus dem Team heraus hat sich eine Art nicht Lesekreis, sondern Spielkreis entwickelt. Und da habt ihr mich dazu eingeladen
vielleicht
im Sommer. Ich glaube, es ist ein bisschen die Initiative vom Adrich. Es sind ja auch sonst noch Kolleginnen von der Uni Bern dabei. Wenn ich das recht verstanden habe, war das auch nicht das erste Spiel, aber dann wurde es gewählt und wir haben alle parallel angefangen, das zu spielen. Mhm. So auch du. Und da habe ich es mir halt angeschaut.
Jetzt muss ich kurz einhaken. Ja? Ich hatte das gar nicht mitbekommen an der Uni Bern. Sondern ich habe das für mich angefangen und habe es aber nicht zu Ende gespielt bisher, weil dann andere Spiele dazwischen gekommen sind.
Weil die Zeit, die Zeit, Arno. Ich habe, ich finde es gerade total entlastend, weil ich meine, ich habe halt kein großes Forschungsinteresse. Ich beobachte schon ein paar Sachen dran und fand ein paar Sachen sehr faszinierend und lustig einfach. Also für mich ist es eigentlich im Grunde Final Fantasy oder so ein typischer Square-Play-RPG mit diesem Epos, diesem Pathos, diesem triefenden Pathos an jeder Ecke und der Musik. Es ist wirklich alles da, nur europäisch. Und das finde ich dann lustig, weil das funktioniert dann teilweise doch besser. Also wenn JRPGs versucht haben, lustig zu sein, habe ich immer so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen müssen und da jetzt durch. Aber wenn die versuchen, lustig zu sein, dann finde ich das absurd lustig. Also die Geplänkel und die schon allein die Gestik und Mimik von Gustav, von später Verso, und das ist alles also sehr, sehr cute, lustig. Es ist für mich sonst wirklich quasi das gleiche wie Final Fantasy, weil es auch springt von ganz argen, pathetischen Momenten, wo Hauptcharaktere sterben und alle so, nein! Und dann im nächsten Moment hast du wieder einen Comic Relief Moment. Dann läuft man halt durch schlauchartige oder schlauchähnliche Levels, wo halt Sachen versteckt sind, levelt sich hoch. Also bei mir ganz klassisch, ich spiele so, dass ich relativ lang Zeit damit verbringe, hochzuleveln, bevor ich mir einen Bossfight antue. Aber worauf ich hinaus will, also was für mich so der Kernmoment ist, ist wirklich dieses interessante Beobachten, wenn man gewisse kulturelle Aspekte durch eben, also japanische kulturelle Aspekte durch europäische ersetzt und was dann passiert und wie das dann auch anders auf mich wirkt. Aber jetzt habe ich, finde ich, mal genug von Anfang geredet, deshalb die Frage an dich, wie war das denn bei dir? Was sind so deine ersten Gefühle?
Du hast schon ganz viele Sachen angesprochen, aber lustigerweise war es für mich, also in der ersten, ich weiß nicht, ich habe es vielleicht 10 Stunden oder so gespielt oder 15. Und so in der ersten Stunde war ich der festen Überzeugung, es wäre ein japanisches Spiel. Ich wusste nicht, dass es ein französisches Studio ist. Und es kam mir aber gleichzeitig total schräg vor, also für ein japanisches Spiel. Aber auch sehr, trotzdem sehr japanisch. Also gerade was so Bildeinstellungen angeht, eben dieses Pathetische, was du angesprochen hast. Das war schon, also hat von der Art, wie es gemacht war, sehr eben besonders auf Final Fantasy zurückgegriffen. Aber irgendwas hat dann eben gar nicht gestimmt, um japanisch zu sein. Und das ist eben genau das.
Irritationsmoment, ja.
Ja, ja, genau. Und dann habe ich irgendwann mal nachgeguckt und dachte mir, ach, also das ist ja total schräg. Und fand es dann aber auch sehr cool. Also ich habe es auf Englisch gespielt natürlich, weil mein Französisch ist eher so gut wie nicht vorhanden. Ich habe ja auch schon seit 30 Jahren kein Französisch mehr gesprochen, also aktiv. Und hatte sehr viel Spaß, weil auch da war es so, ich dachte die ganze Zeit, ach, die Stimme, die kennst du doch. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben, dass man diese Synchronstimmen irgendwo herkannte. Und muss dann auch mal nachschauen, das war dann Charlie Knox, der ja auch den Daredevil zum Beispiel gespielt hat, in der Netflix-Serie.
Ah, okay.
Und dass diese Synchronisation, also ich nehme an, das Original war eben Französisch, deswegen spreche ich hier mal von Synchronisation. Die war aber so gut, dass das einen auch wirklich, dass das auch in Englisch sehr mit Leben gefüllt hat.
Und das habe ich aber auch von mehreren gehört, dass auch die alle Sprachfassungen sehr gut sein sollen.
Ja. Und was ich toll fand, ist eben dieses Worldbuilding, dass es eben sehr viel von der Architektur der Städte oder der untergehenden Städte, ich glaube, so viel kann man ja hier schon sagen, bis zur Ästhetik der Charaktere sehr französisch dann doch gewirkt hat. Vor allem, wenn man es dann weiß.
Ja, also es gibt ja Indizien, man fängt an in Lumière.
Und ja, ja, klar.
Lumière ist halt dieses verzerrte Paris, wo man auch im Hintergrund, ich glaube, eher schon ganz am Anfang sieht man diesen verbogenen Eiffelturm. Ich habe noch immer nicht ganz verstanden, warum der so verbogen ist. Es dürfte den künstlerischen Freiheiten der Malerinnen geschuldet sein. Und ich meine, am Anfang habe ich ja noch nicht so sehr mit dem Spiel gelacht, sondern über das Spiel, weil sie haben ja also wirklich mal so fett aufgedrückt auf die Frankreich-Tube. Das ist, ich glaube, es ist dann auch die Freundin läuft dann wirklich wie aus einem amerikanischen Werbespot in diesem schwarz-weiß gestreiften T-Shirt mit der roten Baskenmütze herum.
Ja, natürlich.
Also, und dann noch Hosenträger. Also
und auch der Pantomime.
Ja, genau, der Pantomime. Und das ist, aber danach wird es besser, weil dann eben, da kommen die Pantomimen vor, da machen sie sich auch ein bisschen lustig drüber und dann kann man ja auch eigene Kostüme für die Charaktere freischalten. Die heißen ja noch dazu Baguettes. Ja. Und das ist dann halt dieses Gestreifte mit der Beret, mit dem roten Beret. Und apropos Baguette, ich dachte mir, das Einzige, was am Anfang fehlt, ist wirklich ein Baguette, weil sonst, ich dachte mir, das ist das Einzige, was fehlt, weil man hat die Rosen, man ist Paris so wirklich, so wie in Spinal Tap, ja, aber auf 11 gedreht alles. das war schon hart, aber fand ich, war kurz amüsiert davon. Was ich dann geliebt habe, also wo es dann echt französisch für mich wurde, ist dann bei diesem trockenen Humor, der immer wieder reinkommt. Also die bei diesen Dialogen, wenn dann einfach diese, weiß nicht, ein kurzes Achselzucken oder ich fand irrsinnig schon, wo Gustave sich dann mal entschuldigt hat bei einer Figur. Ich kann es leider nicht gut nacherzählen, aber er wurde wieder einmal verarscht von den Figuren und ihm wurde gesagt, das Passwort ist eine Art Beschimpfung. Da beschimpft er den Torwächter quasi. Es war aber gar nicht das Passwort, dann ist ihm voll unangenehm. Und das sind so süße Momente, die dann immer wieder reinkommen und die, ja. Die halten das sehr lebendig für mich. Ich bin jetzt schon so weit im dritten Akt, dass jetzt die Auflösung war und ein bisschen die Erklärung, wo kommt die Welt her und so weiter. Ich muss sagen, davon bin ich jetzt nicht, das haut mich nicht von den Socken. Es funktioniert, es ist okay, es ist trotzdem ein bisschen ein Schmarrn alles, aber hey, ich verzeihe dem Spiel gerade viel, weil einfach die Charaktere so nett sind und lustig und auch viele, viele der anderen Figuren, die diese trotzdem ein bisschen lächerliche Fantasy-Welt bevölkern. Ja. Also es hält sich sehr gut die Waage bei mir, dass ich gut unterhalten bin, es sehr mag das Spiel, auch von der Spielmechanik, die unnötig kompliziert teilweise ist, weil jeder Charakter hat eine ganz andere Funktionsweise, also bis ich die mal langsam durchschaut habe. Und dann verliere ich plötzlich wieder Charakter, muss mich umgewöhnen, ach, das ist schwierig, aber es geht.
Achso, ist es mit Permadeath?
Nein, kein Permadeath. Ich bin ja aus dem, wenn ich nicht gewonnen habe, dann lade ich einfach wieder, beziehungsweise das Spiel fragt mich auch, möchtest du es nochmal versuchen? Das heißt, dann laufe ich halt nochmal rum, verprügel noch ein paar was auch immer, kleine Pinselfiguren. Die Pinselfiguren sind sehr süß. Jetzt habe ich mir prompt die Namen nicht von den verschiedenen Figurenklassen und so gemerkt. Ja. Aber das ist, ja, und ich finde, gerade die Gegnerfiguren sind schon sehr, sehr faszinierend gemacht. Das sind dann immer auch so Zitate an unsere Welt, die dann aber irgendwie mutiert, verändert sind. Es sind so in den kleinen Figurenzeichnungen und den kleinen Geschichten brilliert das Spiel am meisten, finde ich. Denn der große, der Big Arc ist ein bisschen, kann man einfach durch, ist okay. Mein Gott, Herr der Ringe ist ja jetzt auch nicht toll. Bring einen Ring dorthin, mach ihn kaputt. Ja, okay, das ist, funktioniert. Das lassen wir jetzt einfach mal durchgehen. Und da ist es ja auch ähnlich. Ja.
Wo bist du? Was war jetzt nochmal die Prämisse? Bei mir ist schon ein bisschen her, da ist diese gigantische Malerin, die was.
Ja, genau, das ist noch cool. Das ist noch sehr cool. Das hat so etwas extrem Düsteres. Erinnert mich so an 70er-Jahre Science-Fiction-Filme wie Logan's Run, nämlich die Leben mit Ablaufzeit. Jedes Jahr wird auf eine riesige Stele eine Zahl gemalt und alle Menschen, die älter oder gleich alt sind, werden dann ausradiert. Das heißt auch Gommage, die verschwinden dann.
Und jedes Jahr von 101 abwärts, oder?
Es ging von 101 abwärts. Also ganz am Anfang war das noch ziemlich unproblematisch für den Großteil der Bevölkerung. Mittlerweile stellt sich auch das Problem, wird es dann überhaupt noch Nachwuchs geben können? Also wenn sie dann irgendwann, weiß nicht, bei 16 oder so sind, ist halt ganz aus. Also es ist so ein Leben mit Ablaufdatum und das hat schon was Düsteres, Bedrückendes und das danke, dass du mich daran erinnerst, die Stimmung wird auch sehr gut am Anfang transportiert. Also ich fand das wirklich, ich war extrem bedrückt, auch bei den, dann macht man sich auf die Expedition aus, um eben die Malerin, die das da immer dahin malt, von der man denkt, sie ist die Ursache, zu besiegen. Ja. Macht man sich auf eine Expedition und landet dann halt auf der Inselwelt oder näher ran und dann wird gleich die ganze Expedition ausradiert von einer
Figur. Das fand ich auch eigentlich einen sehr coolen Moment.
Das war super und man ist total schwach und fängt klein an und dann hatte ich aber das Problem wieder, so ludonarrative Dissonanz, weil dann weiß man, was man tun muss, nämlich ein bisschen grinden und alles verprügeln, was links und rechts ist und die Welt, die eigentlich so bedrohlich ist, ist voll mit Spuren von den alten Expeditionen. Also man denkt sich, wir waren wirklich die allerletzte Expedition, also im Sinne von die unfähigste, weil sie wurde zu 80% ausradiert und die anderen Expeditionen sind ja fast bis ans Ende gekommen, haben überall Nägel in die Wände geschlagen und Flaggen hinterlassen und aufwendige Tagebücher und haben urviel da verändert und denken mir, das ist, also wir waren wirklich die schwächste Expedition. Also bis auf die Last Women Standing, die sich dann doch durchkämpfen und das Böse oder das vermeintliche Böse bezwingen. Also das finde ich, da hätte ich ein spannenderes Spiel gefunden, wo man dann wirklich ganz alleine ist in dieser Welt.
Aber die Frauenfiguren sind eigentlich recht stark, oder?
Ja, also es gibt lustigerweise immer eine zentrale Männerfigur, die schon sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Ja.
Aber in Wirklichkeit, was dann auch halt bleibt eher, ist das Dreierfrauengespann. Also vor allem die zentrale Figur der Mael.
Das ist die Schwester, oder?
Nein, das ist Gustav. So eine Zierschwester vom Gustav. Und dann nachher stellt sich raus, sie ist eigentlich was ganz anderes. Ich soll es jetzt aufmachen, weil ich weiß nicht mehr alle Namen. Also an Lünen erinnere ich mich noch, das ist so ein Sophie. Bisschen die entwickeln. Sophie war die ganz am Anfang, oder?
Ja, ist das die
Die Kämpferin fehlt mir gerade. Die gibt es auch. Na, ich versuche mich gerade zu erinnern, wer ist denn, die ich eigentlich auch ganz gern habe, aber meine Erinnerung ist so schwach.
Ja.
Egal. Wir werden ohne dem auskommen.
Und das ist tatsächlich Ciel, das Spiel des Jahres.
Der Name ist so blöd. Aber das ist die fröhliche Kriegerin, das ist Ciel, aber die habe ich schon gern. Das ist das Spiel des Jahres. Das ist, freut mich auch irgendwie. Und ich meine, dann ist halt die Debatte, ist das noch ein Indie-Studio, weil von den Spielwerten, es wirkt ja wirklich wie ein AAA-Game, auch von der Größe. Und
ich fand auch die grafische Umsetzung schon extrem überzeugend, muss ich sagen.
Ja, ich meine, ich habe jetzt nochmal gelesen, dass die dann doch sehr viele, sind noch so Einzelpersonen, also die Musik, die halt auch, kann man mögen oder nicht, ist aber sehr, sehr professionell, auch lustig. Am Anfang dachte ich, sie wäre japanisch, weil es genauso klingt wie Final Fantasy und dann komme ich erst drauf, nein, die Lyrics sind doch französisch.
Ja, schön.
Sehe ich auch noch, Emmanuel Macron hat das Spiel gelobt, im Mai 2025 schon. Ja,
weil es so französisch ist.
Sie sind ein leuchtendes Beispiel für die französische Kühnheit und Kreativität.
Ach. Oh Mann.
Aber
es geht aufwärts mit der großen Nation.
Ja, ich freue mich, weil mir ging ja doch schon der Einheitsbrei auf die Nerven. Das ist entweder US-amerikanische Call of Duty Schlag mich tot oder halt japanische JRPGs, die immer so ein bisschen weird sind, aber auch alle sehr gleichbleibend waren. Also es gab eine Phase, da dachte ich, ich muss JRPGs nachholen und sie waren alle für mich, was weiß ich, was habe ich alles gespielt, also ein paar Final Fantasies, dann Lost Odyssey, Eternal Sonata, und dann noch zwei andere, die sind alle so, sie haben alle irgendwann diesen Plot-Twist, auf den man nur noch wartet, wie, wann wird mir das endlich erklärt, was hier so arg ist? Und dann ist es eigentlich nie so arg. Es war okay. Es waren immer, sie hatten schon gute und starke Momente, aber es war sehr, sehr ähnlich alles zueinander. Und das ist halt ein bisschen anders. Gut, aber ich glaube, das reicht auch schon wieder für Claire Obscure. Jetzt haben wir es auch genug gewürdigt. Es hat ja auch viele Preise bekommen. Es werden auch einige Millionen spielen vermutlich. Interessant ist halt, finde ich, also Kernmoment für uns ist, was sind noch Unterschiede zwischen japanischer Popkultur und europäischer Popkultur? Und ich habe es halt vor allem in kleinen Details dann erkannt, wo ich mich eher zu Hause gefühlt habe. Also das fand ich, war ein Aha-Moment, wo fühle ich mich dann eher zu Hause als bei japanischen Spielen.
Aber gleichzeitig schon faszinierend, wie verschmolzen das dann auch in diesem Spiel ist.
Ja, weil wie du sagst, bei mir war es ja auch gleich. Ich wusste am Anfang nicht, dass das ein französisches Spiel ist. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, nicht eingelesen, habe einfach angefangen und dachte mir, japanisches JRPG, hätte eventuell noch so ein bisschen Souls-like auch sein können. Passt schon. War es dann nicht. Gut, Claire Obscure. Ja, schauen wir mal, was da für Nachfolgerinnen kommen.
Ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob ich es überhaupt zu Ende spielen würde. Also, ich hatte es ja eben angefangen und auch länger gespielt, aber so richtig was zurückzieht mich nicht, muss ich sagen.
Ja, ich fühle mich dort wohl. Es ist so ein bisschen Popcorn-Kinoartiges. Das ist
klar. Es ist auch kein schlechtes Spiel.
Ich überlege gerade, warum es mich zurückzieht. Jetzt war ich eher auch wieder eine Woche nicht mehr drin. Also bei Akt 3 muss ich sagen, jetzt ist die Luft bei mir langsam draußen. Früher bin ich so wirklich alle 2-3 Tage da zurückgekommen, habe in der Früh einer Stunde gespielt vom in die Arbeit gehen und ist jetzt auch nicht mehr so.
Ich glaube, mir fehlt so ein bisschen das Identifikationspotenzial zum Hauptcharakter.
Echt? Also ich habe mich mit Gustav total identifiziert. Aber dann
killen ja, natürlich.
Sie
ja.
Also Entschuldigung, ich spoilere da auch beinhart. Sie killen einfach Gustav nach Akt 1 und dann kommt der Verso.
Nein!
Lange Zeit gebraucht, um mich an den zu gewöhnen. Das ist, es ist jetzt auch kein so arges Spoilern, weil am Ende kommt dann raus, dass alle Figuren sowieso irgendwie in einer Art Limbo oder Nicht-Existenz, Existenz gleichzeitig
Oha.
Sind. Das ist, ja, da freue dich noch drauf.
Oh, da müssen Klärungs- wir aber trotzdem einen Disclaimer an den Anfang setzen oder so.
Dass ich Spoiler. Gustav ist tot.
In dem Fall finde ich, glaube ich, schon.
Und auch wieder so ein ganz klassischer Fall, in alle Kämpfe überlebt und dann in einer Cutscene. Ich finde, sowas könnte man doch auch mal wirklich, wäre es, wenn man ihn einfach gescriptet im Kampf, den man selbst spielt, sterben lässt, wo sich dann alle denken, nein, ich hätte ihn retten können. Nein, kann man
nicht.
Dann opfert sich auch und alle so, oh.
Einfach so einen sackschweren Kampf, den man...
Ich meine, was dann schon nett ist, dass sich zumindest die Zeit nehmen, nicht einfach weitergehen, sondern auch eine Art Grab machen, auch wenn sein Körper nicht mehr ist. Ja, gehen wir nicht ins Detail ein, aber es haben sie eigentlich, das Trauern um Gustav haben sie ganz gut im Spiel umgesetzt.
Ah ja. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass der stirbt. Ja. Vielen Dank auch.
Echt? Du bist doch nicht mal über Akt 1 hinaus. Naja, dann...
Ja, ich habe mir halt alles sehr genau angeguckt.
Jedes Pflänzchen. Was hast du sonst dir noch angeguckt? Ich kann gucken, wie richtig sagen. Ist
ich würde jetzt,
Anfang oder ein G?
Gucken. Also Filme werde ich jetzt, oder Serien werde ich jetzt nicht groß nennen, weil das ist einfach zu viel.
Ja, es ist sehr viel Zeit vergangen.
Gespielt habe ich mit sehr viel Freude Dispatch. Das ist, glaube ich, von den Leuten, die, Gott, wie hieß das nochmal, The Wolf Among Us, oder wie heißt das, dieses Telltale Games-Spiel gemacht haben. Und das ist, glaube ich, von denen, das ist in einem, ist eigentlich auch ein einzigartiges Spiel, finde ich. Es gibt sehr viele Cutscenes, wo es ab und zu so Momente gibt, in denen man Dialoge entscheiden muss oder schnell mal ein paar Knöpfe drücken muss oder so. Aber es ist eben sehr filmisch gemacht. Es ist in so einem Comic-Stil. Und man spielt eben eine Figur, die heißt Robert Robertson, der Dritte, der eigentlich ein alter Ego hat, eine Superheldenfigur, die nennt sich dann Mecha Man. Und quasi der Einstieg in das Spiel ist, wie er diese Figur verliert, wie er quasi nicht mehr Mecha Man sein kann, sondern im Prinzip arbeitslos ist. Und er wird dann von einer Agentur angeworben, die Superheldendienste vermittelt. Also wenn hier ein Einbruch ist, dann sagen die, okay, keine Ahnung, Flambé gibt es einen, der heißt so, du gehst dahin und der andere geht dann dahin und so weiter. Und man ist dann in der Position genau dieser Figur, die quasi das organisiert. Und dann wird das Ganze... Das
ist eine Arbeitsvermittlung.
Es gibt im Prinzip eine Arbeitsvermittlung und dann findet dann eben am Ende jedes Arbeitstages so eine Art Evaluierung statt, wie gut man es gemacht hat oder wie man sich wo entschieden hat und so. Und das ist einfach ein sehr charmantes, sehr lustiges, aber auch sehr herziges Spiel, das viel mit Emotionen macht und einfach... Ja, ein ganz, ganz unterhaltsam tolles Spiel ist. Also erfindet die Welt nicht neu. Aber
Telltale Games eher so Adventure, also mit eigentlich Dialogoptionen.
Nur eben diese Arbeitsvermittlungssituation, die ist wirklich neu und auch, ja, wie ich finde, wirklich einzigartig. Weil du hast da wirklich nur eine Stadtkarte vor dir und unten dann die Bilder von den Helden, die dir zur Verfügung stehen. Und da wird auch die ganze Zeit wird man beschimpft oder beschimpfen sich gegenseitig oder machen Späße oder sprechen eben mit einem und ja, wirklich eine schöne Sache.
Also es wird auch beschrieben auf der Wikipedia-Seite als Comedy eigentlich.
Ja, würde ich unterschreiben, aber es ist mehr Comedy. Als das. Okay, cool. Ja, wie gesagt, keine Neuerfindung des Genres, also wie gesagt, Telltale ist als großes Vorbild von der Art des Spiels noch deutlich spürbar, aber es bringt so einen eigenen Touch mit, der mir sehr gut gefallen hat.
Stellen wir doch die brutale Telltale-Frage. Inwiefern haben unterschiedliche Entscheidungen wirklich unterschiedliche Auswirkungen? Oder ist es dieser klassische Entscheidungsbaum, der sich am Ende wieder trifft, weil es dann doch zu kompliziert ist? Ist dir da was aufgefallen? Ich meine, du wirst jetzt auch nicht zehnmal durchgespielt haben.
Ja, sowohl als auch. Also es gab ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, egal wie man das Spiel spielt, man wird auf jeden Fall an einem bestimmten Knotenpunkt wieder zusammengeführt. Ich habe aber, ja, wie auch bei vielen anderen Spielen, die das machen, Life is Strange oder so, schon das Gefühl, dass zum Beispiel die Einstellung gegenüber dem Charakter sich dann durchaus verändern kann.
Life is Strange hat ja durchaus gröbere Auswirkungen gehabt. Da konnten ja ganze Charaktere sterben zwischen.
Ja, ja.
Und zwar nicht so austauschbar wie das, in Walking Dead.
Wo das gibt es hier auch. Alle tot sind. Ja. Das gibt es hier auch, aber so overall ist, also es gibt einen großen narrativen Strang und an dem entlang variiert das so ein bisschen nach links oder rechts.
Weißt du, an welche Spiele es mich erinnert? Das muss ich jetzt auch noch googeln. Das eine Spiel, das bei mir in der Phase war, wo ich ja viel auf dem iPad gespielt habe, und zwar von Double Fine, Middle Manager of Justice oder sowas hieß es.
Das kenne ich nicht.
Das war, also
der Titel ist aber super.
Im Long Game hat es nicht so gut funktioniert. Middle Manager of Justice, ja, das war eigentlich so wie die ganzen Theme Hospital oder Theme Park-artig aufgebaut. Man hat halt die Zentrale ausgebaut und dann hat man sie aber auch immer so Dispatch-artig ausgeschickt. Irgendwo ist irgendwas passiert. Ja. Das waren dann so kleine Minigames und das Süße war halt aber, dass man einfach nur ein schnauzbärtiger Mittelmanager war und sie dann halt ausbauen musste.
Ja. Also was hier super gut funktioniert hat, ist, dass man seine eigene Superheldentruppe sehr, sehr lieb gewinnt. Es entwickeln sich natürlich auch Romanzen und so weiter und dieses sich mit den Figuren identifizieren und auch dieses Parasoziale, das ist hier wirklich ganz, ganz großartig umgesetzt.
Ja, kommt auf meine Liste. Weißt du, was habe ich schon auch sehr gerne. Es ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen auf Steam und hat mir da gut gefallen.
Mhm.
Springen wir weiter. Also Serien, Bücher.
Von der weichen Arbeit in die Erotik.
Die zukünftige Arbeit. Genau, von der weichen Arbeit. Funktioniert das als Metapher? Ich bin mir noch nicht so sicher. Vielleicht müssen wir das nochmal überlegen. Also, auf zur Antragserotik. Worüber wollen wir heute reden?
Ja, du meintest ja, wir sprechen über das schwarze Auge. Jetzt muss ich gleich mal voranschieben, bevor du loslegst. Mhm. Ich habe absolut keine Ahnung vom schwarzen Auge. Ich weiß, ich schäme mich auch. Wir hatten ja nichts. Ich musste halt mit einem Knüppel und ein bisschen Staub spielen im Keller, wo ich übernachtet habe, auf dem Beton. Und jetzt musst du mir ganz kurz erklären, was ist die Grundprämisse von Das schwarze Auge und was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt?
Grundprämisse ist einfach, alles, was es an Fantasy-Figuren gibt, in einen großen Topf zu werfen. Und das ist dann eine Fantasy-Welt. Also die Grundprämisse ist die gleiche wie bei Dungeons & Dragons, nur es ist halt sehr viel weniger amerikanisch um einiges. Ja, also ursprünglich ist es entstanden eigentlich aus dem Versuch heraus, Dungeons & Dragons auf den deutschen Markt zu kriegen. Da wurden auch die Autoren damals, eigentlich hatten diese Aufgabe zuerst. Ich weiß gar nicht, warum das da nichts geworden ist, das muss ich wieder nachlesen. Jedenfalls hat dann der Schmidt Verlag und der Drömer Knauer Verlag beschlossen, sie wollen was Eigenes haben. Also das war die Zeit der Tabletop-RPGs, das ist so Anfang 80er Jahre. Und das musste sehr schnell entstehen und deswegen hieß es dann auch das schwarze Auge. Das sind nachher in der Lore sind das mächtige magische Artefakte, die aber de facto überhaupt keine Rolle spielen in dieser Welt. Also lustigerweise nach etwas benannt, was nicht wichtig ist. Die Welt heißt auch, oder der Kontinent, auf dem man sich befindet, heißt Aventurien, was mir noch immer so ein bisschen Bauchkrämpfe macht, der Name. Und die Erde heißt Dere, also der ganze Planet ist Dere, weil es halt wirklich, glaube ich, teilweise übers Wochenende entstehen musste.
Aber es ist eine deutsche
Schöpfung. Ja, genau, es ist eine deutsche Produktion. Ich glaube, am Anfang waren wirklich drei Autoren beschäftigt. Später, jetzt ist es eine riesige Community. Also das Faszinierende dran ist der lange Atem. Und wie halt aus etwas sehr Basalen, ich habe mir jetzt die ersten Abenteuer wieder angeschaut, das sind wirklich sehr, sehr basal und da sind halt auch ganz klassisch, da ist ein Dungeon, da kommt alles vor, weil jetzt finde ich, zeichnet sich die Spielwelt dadurch aus, dass sie halt irrsinnig ausgearbeitet ist, sehr viel Logik hat, extrem viel Lore, also ich habe da, glaube ich, mehrere Kilo an Büchern bei mir zu Hause, mehrere Regalmeter, Und jetzt macht doch alles Sinn in neuen Abenteuern und da gibt es, glaube ich, dann auch schon so echtes Fact-Checking dahinter. Aber in den allerersten Abenteuern, da sagt man einfach, ach ja, da ist unterm Wirtshaus halt ein Dungeon, der ist halt da und da sind jetzt Orks und da sind jetzt irgendwelche Goblins und da sind auch Zwerge und ja, da ist auch ein kleiner Drache oder Tatzelwurm, das ist halt, die sind halt da, die musst du jetzt bekämpfen und oder nachher auf einem Schiff begegnet man dann allen möglichen Monstern und man denkt sich, dieser Schiff kann einfach nicht funktionieren, es ist. Aber das war damals noch nicht so wichtig, das war halt die Frühphase. Und dann über mehrere Editionen hat er sich halt sehr gemausert. Also ich bin eingestiegen, glaube ich, in der dritten Edition. Das war am Anfang der 90er Jahre durch einen Freund. Und ich war damals hooked und habe das geliebt. Hatte dann aber keine Zeit mehr, habe ewig lang nichts gemacht und habe mich jetzt wieder mehr dafür interessiert, weil die Buben mit Rollenspielen anfangen. Und da haben wir zuerst mit Dungeons & Dragons angefangen. Aber eigentlich fühle ich mich im schwarzen Auge viel mehr zu Hause. Und deswegen bin ich auf das wieder umgesettelt und habe dann halt auch überlegt, dass eigentlich... Also ich weiß nicht, war so 11 bis 14 war so meine aktive Zeit, dass ich da so viel Zeit in dieser Fantasy-Welt verbracht habe. Gar nicht so oft gespielt, sondern vielmehr ganz klassisch das auch nachgelesen oder mich eingelesen habe. Das mich jetzt im Nachhinein interessiert, inwiefern hat mich das geprägt. Und ein Aspekt, und das ist sehr schwer festzumachen, wo das herkommt, aber zum Beispiel meine plakativ gesagt feministischen Überzeugungen oder einfach der Grundgedanke, dass es ganz normal ist, dass Männer und Frauen gleich behandelt, gleichberechtigt, gleich bezahlt werden sollten. Das ist wirklich so ein Kern der Ethik. Ich glaube, das ist etwas, was sehr stark aus dieser Spielwelt kam, weil hier, und da gibt es auch, es gibt genug Sexismus in der Welt des schwarzen Auges, einfach nur auf die Covers schauen, aber was von Anfang an normal war und wirklich von den allerersten Abenteuern ist, dass alle Figuren gleich, also alle Abenteurerfiguren, Abenteurerinnenfiguren gleichermaßen von Männern und von Frauen gespielt werden können. Und dass es schon um einiges weniger sexualisiert ist als in anderen Fantasy-Welten. Also da gab es auch recht bald dann halt so bei einem der größten Reiche in der Welt eine Kaiserin, beziehungsweise überhaupt die allererste Kaiserfigur hat sich dann als Frau herausgestellt. Das war zwar anfangs nominell ein Mann, hat sich dann aber als Frau herausgestellt und dann wurden auch zuerst der Sohn und dann die Enkelin Kaiser. Das müsste ich alles auch wieder nachlesen. Mhm. Und aber auch bei den Priesterkasten, also gibt es keine Unterschiede. Ich glaube, in den ersten Editionen, das Einzige, was war, ist, dass die Figur der Hexe rein weiblich war. Da gab es also die Heldenklasse der Hexe. Und ich glaube, selbst das haben sie dann später aufgelöst. Und Entschuldigung, das war so der Grundgedanke. Jetzt bleibe ich da fast hängen und ende ohne einen sinnvollen Ende. Jetzt würde mich einfach interessieren, es haben sehr viele junge Menschen sehr viel Zeit im schwarzen Auge verbracht und verbringen es teilweise noch immer. Und das ist dann natürlich auch eine Sozialisierungsinstanz. Also hier lernt man die Welt kennen und klar, es sind Drachen und Orks, aber man lernt halt trotzdem über Diplomatie und gute Herrschaft, weil dafür, dass es eine mittelalterliche Welt ist, ja auch erstaunlich demokratisch und gleichberechtigt, weil man soll sich ja auch wohlfühlen dort. Das heißt, man erkennt eigentlich sehr gut, was so dominante diskursive Aussagen sind. Und interessant am schwarzen Auge auch ist, dass es zwar am Anfang drei Herren waren, die es geschrieben haben, aber dann ist es sehr bald auch eine kollektive Anstrengung geworden, weil ich weiß noch von früher, dann haben sich, also Fans haben sehr früh mitgemacht, indem, ich glaube, ganz am Anfang wurden auch die Grafschaften im Mittelreich verteilt und die wurde dann von Spielerinnen, wurde da die Geschichte mitgestaltet. Und jetzt bei der letzten Edition gab es zuerst einen Beta-Release des Regelwerks, wo es dann Feedback gab und das dann eingearbeitet wurde. Also das ist sehr, sehr anders als bei Dungeons & Dragons, wo halt eine riesen quasi Evil Corporation dann immer wieder vorgibt, was jetzt Sache ist und das dann hin und wieder auch zu Aufschreien führt. Natürlich gibt es auch da eine sehr aktive Fan-Community, aber da gibt es ganz klare Verhältnisse, wer das Geld hat, entscheidet am Ende. Und beim schwarzen Auge fühlt sich das nicht so an, auch wenn es da sehr viele Kontroversen gab.
Mhm. Das wäre auch von mir eine Frage gewesen, also quasi wie ökonomisiert ist das Spiel denn eigentlich mittlerweile? Es hört sich ja schon an, als sei das eine Bewegung gewesen.
Das kann ich gar nicht so gut sagen. Es ist eigentlich, ja. Hat es ja sehr viel ökonomischer angefangen. Also am Anfang war es wirklich ein Projekt, das von zwei Verlagen und auch das waren auch dann wirklich noch so Patriarchen, die diesen Verlagen vorstanden, die so ein bisschen entschieden haben, was jetzt gemacht wird. Und was man dazu sagen muss, der Erfolg des Schwarzen Auges war auch, dass es eben nicht nur in Nerd-Stores zu bekommen war, sondern dadurch, dass es Schmidt-Spiele und Trümmer-Knauer war, gab es das in ganz normalen Spielzeuggeschäften. Und das hat einen Unterschied gemacht, vor allem in einer Zeit vor dem Internet und Amazon, weil dadurch kam ich auch dazu, zu diesen Boxen und Heften. Und das war einfach möglich, weil das nächste Spielzeuggeschäft hatte die. Das hat sicher zu einer sehr starken Verbreitung geführt. Aber das war ein wirklich kommerzielles Produkt. Da wurde halt auch, gab es halt auch die Kataloge und es vorgegeben. Und jetzt ist es viel komplizierter für mich, den Überblick zu bewahren, weil jetzt gehört das Ulysses-Spiele, die schon sicher einer der großen Verlage sind, aber sehr viele von den Regelwerken werden zuerst über Kickstarter finanziert oder über Crowdfunding. Also jetzt ist da, glaube ich, eher diese teilweise vielleicht sogar problematische Entgrenzung von privatem Hobby und Unternehmen. Und dafür kenne ich aber Ulysses Spiele zu wenig, um zu wissen, was da, wo da die Probleme oder Herausforderungen gerade sind. Und das ist die, und das hat sich vor allem, es wird so viel gerade geschrieben und herausgegeben, dass es wirklich schwer ist, den Überblick zu bewahren. Früher war es einfach einige zentrale Boxen, eine überschaubare Anzahl von Abenteuern. Jetzt explodiert es in alle Richtungen, was sehr cool ist, weil es zeigt, dass es noch sehr lebendig ist, aber es macht den Überblick schwer. Und ja, irgendwann sollte ich auch erwähnen, also ich habe mit der Lena, die ich glaube so vor 2-3 Jahren, die ich vorher natürlich schon kannte vom Namen her, weil ich einfach ihre Texte, ihre schwarzen Auge-Texte gelesen habe, aber die ich jetzt auf einer Konferenz kennengelernt habe, und wir haben schon länger überlegt, wir würden gerne etwas machen zur Ideengeschichte, also mal wirklich große Ideen anschauen in einzelnen Papers, wie wird Herrschaft dargestellt, wie wird Wissenschaft verstanden, Gender, Wirtschaft, Gesellschaft, Religion, weil das sind so ganz zentrale Themen, die da durchexerziert werden, und haben aber beschlossen, dass wir mit der Edition 4.1 aufhören, also weil sonst wird es schwer für uns, alles zu kontrollieren. Also wir sind jetzt bei der 5. Edition, die wird nicht mehr Teil dieses Calls sein, sondern eventuell dann von Nachfolgeprojekten.
Aber wenn dann jemand käme und sagt, ich gucke mir das jetzt aus Edition 5 an.
Ja, das hatten wir schon zweimal. Es ist so undankbar, weil ich finde das ja extrem cool, aber ich hätte gerne im Unterschied zu sonstigen Sammelbänden ein sehr stringentes, konzise Sammlung, wo wirklich erstens alle Themen abgedeckt sind, weil natürlich alle wollen was zu Wissenschaft und Hochschulen und Magierschulen machen. Also da hatten wir schon, ich glaube, 4 Einsendungen und die sind auch sicher alle sehr gut. Aber deswegen haben wir auch alle gesagt, ihr müsst einen Dreiervorschlag machen, und wir haben eine fixe Liste an Themen, die wir wirklich wollen. Und ich hoffe, also es ist ein bisschen ein Experiment, aber der Versuch ist, dass man dann halt wirklich etwas hat, was näher an ein Handbuch herankommt, wo man wirklich nachschauen kann, jetzt interessiert mich Religion, aber jetzt wüsste ich auch gerne, wie sieht es eigentlich mit Wissenschaft drinnen aus. Also ich werde den Call dann auch noch verlinken, aber warte, ich schaue jetzt nur wegen der Liste an. Wir haben also als Kapitelvorschläge politische Systeme, Kulturen, Ethnien, Krieg, Religion, Gender, Familie, Heldentum, Arbeit, Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft, Kunst und Literatur, Magie und Geschichte. Und das ist eh, und das waren am Anfang, glaube ich, nur 12, dann sind uns noch 2 eingefallen. Ja. Und es darf jeder schon noch einen extra Vorschlag auch machen, weil irgendwas werden wir übersehen haben. Aber es wäre einfach schön, wenn zumindest politische Systeme abgedeckt ist und wir nicht nur Hochschulsysteme haben.
Im Prinzip wollt ihr Inhaltsanalysen. Also jetzt kann nichts, was auf der Produktion oder Rezeption fußt.
Ja, es ist eine Ideengeschichte, die kommt dann schon auch noch, also man kann schon auch noch argumentieren, dass die dann, also was bei Rollenspielen halt spannend ist, das eine ist der Text, der vorgegeben ist, sozusagen das Offizielle, und dann macht ja noch jede Heldinnengruppe was Eigenes draus. Das wird dann schwierig zu analysieren, aber das heißt, Fanforen wären auch eine interessante Quelle oder Fanfiction. Fan-Abenteuer. Ich finde, für einen Start, und man muss halt dazu sagen, zum Schwarzen Auge gibt es wissenschaftlich jetzt einen schönen Band schon, den wir nachher da auch da verlinken, den hätte ich mir rausnehmen sollen, damit man gleich ordentlich Werbung machen kann. Ich google ihn mal da im Hintergrund. Aber sonst gibt es nichts dazu. Und es ist jetzt noch ein großes Ding, und es war früher aber auch ein noch größeres Ding, weil, wie du ja schon so richtig gesagt hast, in den 80er, 90ern, da war ja nichts da. Wir hatten ja sonst nichts. Wir hatten ja kein Internet und ganz wenig Computerspiele. Und da hat das Schwarze Auge potenziell einen noch viel größeren Teil der Freizeit eingenommen.
Ja, ich hatte auch relativ viele Bekannte, die das irgendwie mochten oder gespielt haben oder gelesen haben. War eben selber kein Teil davon. Könnte mir jetzt vorstellen, dass es da vielleicht auch Interesse von diesen Verlagen, also Spiel- oder Buchverlagen gibt, dass die mit euch irgendwas zusammen machen wollen oder umgekehrt? Wie sieht's da aus? Also dass ihr zum Beispiel Interviews mit den Originalautoren in dem Fall machen würdet oder sowas, dass sowas auch mit reinkommt.
Das wäre wunderschön, aber das wäre dann ein riesiges Projekt gleich. Und ich fürchte, dafür habe ich nicht die Zeit. Also teilweise muss man dazu, es wäre schon wichtig, weil die Autorinnen das auch der Ursprungsgeschichten teilweise schon verstorben sind. Also Ulrich Kiso, der so eine, die zentrale Figur war der ersten Edition und der ist in den 2000er Jahren schon verstorben. Das war auch sehr schön zu beobachten, wie dann innerhalb der Community getrauert wurde. Und es wurde auch, glaube ich, eine Kurzgeschichtensammlung, das zerbrochene Rad, dann zu dem Anlass geschrieben. Aber ich habe jetzt nicht die Zeit, da in eine Produktionsanalyse reinzugehen. Das heißt, wenn das in Papers drin ist, ich weiß nicht, muss mir auch noch überlegen, ob ich am Ende halt ein freies Kapitel sonst abdecke und die Lena auch. Aber dass wir uns da jetzt so wirklich reintigern, ich meine, die Lena ist sehr gut vernetzt mit den allen, weil sie kommt ja auch aus der Produktionsseite. Die war,
ja, das stimmt.
Wir müssen jetzt schauen, in welcher Edition, aber ich glaube ab 4 auf jeden Fall dabei, vielleicht auf 3. Also sie kennt sie auch noch, ist in persönlichen Kontakt. Das heißt, irgendetwas davon kommt sicher, aber es jetzt wirklich abdeckend, dass wir jetzt alle auftreiben von den ersten Autorinnen und interviewen, das wird sich nicht ausgehen.
Ja, nee, wäre also nur aus.
Ergänzend auf jeden Fall.
Ja. Aus dieser ideenhistorischen Perspektive wäre es sicher ja interessant gewesen.
Das definitiv.
Hört sich jedenfalls, also wenn ich jetzt das Schwarze Auge kennen würde, würde es sich fantastisch anhören. Also es hört sich auch so fantastisch an. Ich kann nur relativ wenig dazu sagen.
Es ist eine faszinierende Quelle, weil sie hat sich auch verändert. Also in Wirklichkeit natürlich.
Weil sie so langlebig ist.
Sie ist langlebig und sie ist halt schon sehr, es ist sehr viel Ideengeschichte drinnen, weil alle diese Themen, die wir hatten, jetzt muss ich ja wieder zurückgehen, wie politische Systeme, Krieg und so, es geschieht ja auch viel in der Welt des Schwarzen Auges. Auf die Ideen kam ja auch beim Vergleich der allerersten Regelwerke mit späteren, wie das dann immer ausgefaltet wurde, wie halt wirklich auch, aber recht früh, und das ist etwas sehr, sehr, sehr Deutsches in meiner Wahrnehmung auch. Es ist immer so ein bisschen, erstens, es hat immer diesen Dreierklang, die Titel. Was ist Götter, Magier und Geweihte, glaube ich, ist einer der frühen Bände gewesen. Oder mit Mantel, Schwert und Zauberstab. Und das ist der Dreierklang von Götter, Gräber und Gelehrte von Ceram und der Ausgabung von Troje. Und der Textduktus ist auch sehr ähnlich zu dieser frühen, ein bisschen populärwissenschaftlichen Geschichtsschreibung. Also die in den Regelwerken, das liest sich auch, man erkennt sofort wieder. Das ist halt jetzt nicht wie so die ganz hardcore deutsche Geschichtswissenschaft, die niemand mehr lesen kann, weil so viele Fußnoten, aber ich glaube, es kommen sogar Fußnoten drinnen vor. Also das hat sicher auch einiges von meiner Liebe zur Geschichte bewirkt, dass ich das da schon als das Normal kennengelernt habe. So sind Texte und es wird immer über die Gesellschaft und die Wirtschaft geredet und die Geschlechterverhältnisse und ich glaube, wir wollen auch so viel über die Magierhochschulen schreiben, weil das sind in Wirklichkeit halt Spiegelbilder oder Illustrationen und Imaginationen von Hochschulen, wie wir sie kennen. Und die Magier sind auch so ein bisschen die Gelehrten, die Verschobenen. Und es verarbeitet halt noch dazu ganz viel Populärkultur. Also es ist ja wenig erfunden für das Schwarze Auge, sondern viele sind einfach Zitate oder Sachen, die funktionieren, die... Ja. Es gibt die Philiasson, eine Abenteuerreihe, die ich gerne hatte, war die Philiasson-Reihe und der heißt Philiasson, dieser Torwaller, weil er Phileas Fogg ist, der in 80 Tagen halt nicht um die Erde, sondern um Aventurien reist. Ja. Und man begegnet halt Elfen und Feen und nicht einem diesen Beerdigungsritus in Indien. Und auch dann gibt es den Störe Brand, ist ein großer Patrizier und das ist erst, das sind die Namen zusammengezogen von den zwei Verlegern von Schmidt-Spiele und von Drömer-Knauer. Also es ist immer ein direktes Zitat, eine direkte Verarbeitung von etwas, was wir aus unserer Welt kennen und dadurch ist es eine super Quelle für was hier verarbeitet wird.
Ja, gut, hört sich wirklich gut an. Schauen
wir mal. Also wir sammeln jetzt erstmal bis 10. Jänner 2026 Kapitelvorschläge. Dann werden wir uns zurückmelden. Wir haben gar nicht viele Daten da reingegeben, weil, das muss man auch dazu sagen, das ist ein Projekt, das die Lena und ich on the side machen. Da gibt es jetzt keine Finanzierung oder sowas dafür. Und ich weiß, es ist unhöflich, da keine Daten reinzugeben, aber anstatt, dass wir uns dann immer 20 Mal entschuldigen, weil wir uns zu spät melden, ist es von Anfang an klar, das wird alles länger dauern. Versucht da einfach sehr viel, oder wir versuchen beide sehr viel ehrlicher da zu sein. Gut, Arno, du und ich, wir kennen das eh auch. Man kriegt dann immer Call for Papers mit harten Deadlines, an die muss man sich halten und dann hört man plötzlich 3 Jahre von einem Sammelband nichts mehr.
Ja, kenne ich sehr gut.
Dann hört man wieder und dann ist man wieder, nächste Woche muss das da sein. Wir versuchen das jetzt ein bisschen offener anzugehen.
Ja, und den Link zum Call, den finden wir, tust du ja bestimmt dann auch in die Shownotes.
Den gebe ich in die Shownotes und jetzt habe ich es auch gefunden. Es heißt Forschungsdrang und Rollenspiel. Das ist ein Sammelband, der wurde auch vom Ulysses Verlag dann herausgegeben, was ich sehr sympathisch finde.
Tatsächlich.
So, die Herausgeberin findet man da zwar nicht auf der ersten Seite, na, das ist ja untypisch. Aber es ist sehr schön und da sind einige Freundinnen haben da mitgeschrieben.
Ich meine, was mich bei diesem, also wie gesagt, ich habe es ja selber nie angefasst, aber was mich da so dran fasziniert, ist das, was extrem deutschsprachiges ist. Also das ist etwas, was es in anderen Sprachkreisen oder Kulturkreisen in der Form eigentlich gar nicht gibt. Und das ist ja auch nochmal etwas Besonderes, finde ich.
Das schließt auch den Bogen oder den Kreis zu Clair Obscur, weil es ist ursprünglich etwas sehr Amerikanisches in diesem Fall, das Tabletop-RPG, das dann aber durch die sehr deutsche Adaption, oder es waren von Anfang an ja auch ÖsterreicherInnen und Schweizer involviert, also da
ja, deswegen meine ich auch deutschsprachig. Ja.
Deutschsprachig trifft das besser. Aber die ersten Abenteuer, da ist auch noch mit, es ist sehr viel durch die Wüste, also es ist sehr viel, es ist eine Mischung von Herr der Ringe mit Karl May und Jules Verne hat man drinnen. Also man erkennt auch wieder die gleichen Romane, die ich in den 80er Jahren als Bub gelesen habe, haben auch die Autorinnen gelesen, deswegen erkennt man da sehr vieles sehr schnell wieder.
Ist das auch, vielleicht noch eine letzte Frage, ist das auch sehr bildungsbürgerlich in gewissem Sinne oder ist das schon sehr lowbrow, nach unten offen?
Nach unten offen. Es ist schon offen. Es ist jetzt, kommt jetzt nicht von die Autorinnen kamen jetzt nicht aus der Upper Class, aber es hat schon etwas, finde ich, sehr stark bildungsbürgerliches, was ich jetzt aber auch nicht negativ da finde. Also ja, das merkt man halt an diesen Texten, die halt wie Göttergräber und Gelehrte geschrieben sind auch. Das aber auch, glaube ich, dadurch für viele zugänglicher machen, weil es dann nicht so abweisend geschrieben ist, wie tatsächliche deutschsprachige wissenschaftliche Texte es leider oft sind. Also es weckt eher ein Interesse, aber es ist schon aus einer Zeit, wo es auch noch, wo Kanon auch etwas noch nicht Negatives war, sondern ist man davon ausgegangen, diese und diese Filme kennt man, diese und diese Bücher kennt man, wo halt dann vermutlich, ich könnte mal schauen, wie viel Goethe-Zitate sich da irgendwo verstecken oder Abänderungen davon, das fände ich dann interessant. Also Karl May ist recht eindeutig mit den ganzen durch die Wüsten, Tulamiden, Novadis, später, das Nette ist, Aventurien wird auch immer so ausgebaut, dass man für jeden was hat. Also es gibt dann unten im Süden im Perlenmeer, das ist für die Piratenfilme aus den 50er Jahren mochten, weil da kann man genau das nachspielen. Dann gibt es die Zyklopeninseln, das ist Griechenland, falls man ein bisschen griechische Antike spielen will. Die Thorvaler sind die Wikinger im hohen Norden, dann gibt es auch Orks, Elfen, Zwerge natürlich. Das Bornland ist Russland, falls man so ein bisschen Tolstoi-Atmosphäre drinnen haben will. Das liebliche Feld ist so Italien, Frankreich zur Renaissance. Das Mittelreich ist halt das Heilige Römische Reich. Dann was gibt es denn noch? Almada ist so ein bisschen Spanien. Es ist so Maraskan ist eine Mischung aus Madagaskar und Japan. Also es ist so ein arges Pastiche, das halt, nichts davon ist wirklich eigen, aber es sind immer veränderte Sachen, die man schon kennt, aber das macht es auch irgendwie sehr zugänglich.
Hey, Eugen, tut mir echt leid. Mein Computer war auf einmal weg. Ich weiß nicht, was du jetzt da geredet hast. Aber ich finde,
du hast es dann auf Band, ja.
Ja, ich kann ja dann die Folge hören. Und ich finde, wir haben, glaube ich, auch alles gesagt gehabt, so das schwarze Auge. Also den Link zum Call findet ihr eben in den Shownotes, das hatten wir ja schon gesagt. Wenn ihr Lust habt, reicht da gerne noch was ein. Ich schätze, es gibt noch einige freie Slots, die noch zu
besetzen. Im Augenblick ist alles frei. Also es, ja. Wir werden ja erst entscheiden. Und dadurch, dass alle Dreier Vorschläge machen.
Und man kann ja auch zu einem Thema verschiedene Positionen einnehmen.
Ja, das wäre dann auch eine Möglichkeit.
Möglichst viele Beiträge, damit du möglichst riesiges Projekt am Ende hast.
Und möglichst jeden doch abdecken. Das wäre so ein Wunsch von mir.
Ja, das wünsche ich dir. Es ist ja auch Weihnachtszeit und ja, ein kleines Geschenk in Form eines Abstracts wäre doch eine tolle Sache.
Ich brauche ja nicht viel. Ja, genau. Nur ein kleines Abstract. Und nur viele kleine Abstracts für die Lena und mich, damit wir uns freuen. Ja. Was wünschst du dir zu Weihnachten, Arno?
Zeit vor allem.
Sehr gut. Das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich uns beiden.
Das Ding dabei ist, ja, es macht mir ja auch alles Spaß. Ja. Es ist nur dann in solchen Zeiten, wo sich dann so alles so wahnsinnig zusammenklüngelt, dann manchmal ein bisschen.
Ich finde, das ist das Problem mit Papers halt. Also ich schreibe sie dann auch jedes Mal gerne, aber es ist schwerer zu kontrollieren, wie viel Zeit sie fressen. Sie fressen dann immer mehr Zeit, als ich denke, auch wenn es ein Thema ist, zu dem ich schon was gemacht habe, weil da möchte man sich doch wieder einarbeiten.
Ja.
Und ich würde mich lieber jetzt auf längere Texte konzentrieren.
Ja.
Das sollte sich ausgehen.
Nee, aber Weihnachten, also ich wünsche mir vor allem Gesundheit für uns alle. Es war ein kompliziertes Jahr, was das angeht.
Das wünsche ich euch auch allen.
Und dass vor allem wir, Eugen, du und ich, ein ganz wundervolles 2026, 27, 28, 29 und so weiter noch haben.
Nee, das werden wir auf jeden Fall haben. Wir haben ja jetzt auch unseren Podcast. Nicht nur die Texte, sondern auch einen Podcast.
Es ist nämlich immer wieder eine Freude und jeder Tag mit dir ist Weihnachten.
Ja, schön war es mit dir, Arno. Dann, und danke für das Jahr. Dann danke ich auch mal unseren Hörerinnen. Ich habe ja noch immer den Verdacht, dass wir so, weiß nicht, 6 bis 7 Hörerinnen haben. Die habe ich aber ganz besonders lieb, wollte ich nur sagen. Jede einzelne von euch wünsche ich auch das Allerbeste für das nächste Jahr. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir, wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr, Arno, sowohl digital als auch analog.
Zumindest was den Podcast angeht, ja.
Na dann, mein Lieber, spüren wir das Paket zu.
Es hat, machen ein Schleifchen drum.
Podcast geworden, ein Schleifchen drum.
Und legen es unter den Baum.
Ja, oder den es kommt virtuell. Noch eine Briefmarke drauf und ab zum Christkindl-Postamt, das es ja noch gibt.
Schön.
Aber es war eine Freude. Bis 2026.
Ja. Baba. Gut, tschüss. Kritische Controller.